irgendwas wünschen würde, was mir gelingt, dann würde ich gerne den Leuten sagen, hey, da geht die Reise hin. Ich kann dir das nicht alles abnehmen, du musst schon selber tun. Wir brauchen aber eigentlich Rotation, Lernen, neue Dinge tun, neue Dinge anfassen und dabei eine Kultur, in der man das auch tun kann. Wir versuchen das in die Zukunft zu projizieren, packen das in sehr klassische Profile und da steht im Grunde genommen, Sabine kann das heute, Sabine muss das morgen können. Das klingt jetzt einfacher, als es ist, weil es ist doch ein bisschen wackeliger. Und dann bauen wir quasi Journeys dahin. Ja, es zieht sich ein Stück weit durch mein Leben, dass ich gerne Dinge anders tue. Dass ich dann, wenn es so schön gemütlich wird, in der Komfortzone mir überlege, was man denn so noch so tun kann.
Jedes Mal, wenn sich jemand nicht auskennt, hört er, hey, das kannst du ja googeln. Und genau deshalb habe ich mir auch Google ins Boot geholt. Und zwar für eines der wichtigsten Themen, welches mir seit über 10 Jahren schon wichtig ist, nämlich das Thema Frauen im Bereich Tech und Leadership. Ich selbst bin Vater einer kleinen Tochter und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder und Vorbilderinnen immer wieder zu verschiedenen Themen vor den Vorhang holen. Und genau deshalb habe ich mich jetzt zusammengeschlossen mit Google und wir werden jetzt einen Monat lang jede Woche inspirierende Frauen, die im Bereich Tech oder Leadership oder beides etwas zu sagen haben, interviewen. Und zwar mache ich das nicht alleine, sondern ich habe mir einen Co-Host dazu geholt und zwar jemanden, der dafür perfekt ist. Christine Antlanger-Winter, Geschäftsführerin von Google Austria, die sehr, sehr viel Erfahrung hat im Bereich Female Tech, Female Leadership und selbst auch eine sehr bewegende Geschichte hat in diesem Bereich. Freut euch auf die erste Folge, mit der wir heute loslegen und zwar mit Sabine Bothe von der Deutschen Telekom. Sie ist dort die Leiterin der Personalabteilung und ihr Jobtitel ist ganz genau Senior Vice President und sogenannter Tribe Lead für Employee Journey. Und zwar in Deutschland, in Bonn. Was das bedeutet, ganz kurz zusammengefasst, wir leben in einer Welt voller Veränderungen, wo es nicht mehr darum geht, mit Hierarchie zu führen, sondern die Menschen dazu zu bringen, gemeinsam nach vorne zu blicken, in sogenannten Tribes zu denken. Und da ist sie perfekt für diesen Job. Und wir reden mit ihr über das Thema Diversity, Leadership und was es bedeutet, sich in dieser Welt ständig zu verändern. Viel Spaß mit dieser ersten Folge und lasst euch inspirieren, einen Monat lang, was Frauen im Bereich Tech und Leadership wirklich bewegen können.
Sabine, für mich bist du so eine inspirierende Leadership-Person. Du hast dich ja gerade selber verändert. Was ist in dieser Veränderung bei dir persönlich am wichtigsten? Wie gehst du auf sowas zu?
Ja, erst einmal danke gleichfalls, kann ich sozusagen zurückgeben. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich habe mich einfach reingeschmissen. Ich habe mich verändert von Österreich nach Deutschland gerade in eine neue Rolle und bin dabei wirklich aus meiner Komfortzone rausgegangen und lerne jeden Tag Neues gerade, tue Dinge, die ich noch nie gemacht habe, arbeite jetzt klassisch in dem, was man in einem Unternehmen ein Headquarter nennt, aus einer Landesgesellschaft heraus. Und ja, die Dinge sind anders, ich lerne jeden Tag dazu und ich muss mich auf neue Sachen einstellen, beruflich wie auch privat. Denn damit einher geht es ein Wechsel von Wien nach Bonn, was auch nicht so ganz einfach ist, gerade in diesen Zeiten. Aber es macht Spaß und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe Kraft und Energie aus Veränderung und habe mich einfach reingeschmissen.
Wenn du sagst, du ziehst Kraft aus der Veränderung, das widerspricht ja komplett dem, was man in unserer, ich nenne es mal Beinhard-Wohlstandsgesellschaft über Veränderung nämlich denkt. Nämlich, das ist mühsam, das ist anstrengend, das will ich eigentlich gar nicht. Endlich habe ich den Job, den ich will. Endlich habe ich mir alles schön eingerichtet. Ich habe mein Haus, ich habe die Familie. War das bei dir immer schon so, dass dieser, weiß nicht, die Möglichkeiten, die dich dir gegeben haben, du eher Ja gesagt hast, anstatt eher zum Nein zu tendieren?
Ja, das kann durchaus sein. Was mich treibt, ist dieses aus der Komfortzone rausgehen, glaube ich. Also so diese Hauptpfade, sie sind vielleicht nicht so ganz mein Ding. Außerdem mache ich in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, bei der Deutschen Telekom, was ganz Spannendes. Das nennt sich Employee Journey. Klingt super, nannte man früher Personalentwicklung. Und da predige ich eigentlich den ganzen Tag genau das. Ich sage den Leuten nämlich, dass sie aus der Komfortzone raus müssen, dass sie lernen müssen, was Neues machen müssen. Wäre ich da jemand, der selber stehen bleibt, also A, wäre ich da nicht hingekommen, wo ich heute bin, und B, wäre ich total unglaubwürdig in dem, was ich da tue. Und ja, es zieht sich ein Stück weit durch mein Leben, dass ich gerne Dinge anders tue. Dass ich dann, wenn es so schön gemütlich wird, in der Komfortzone mir überlege, was man denn so noch so tun kann. Dass ich schon oft in meinem Leben umgezogen bin und öfter mal was Neues tue. Wobei, wenn man jetzt ganz kritisch auf meinen Lebenslauf schaut, dann befinde ich mich schon relativ lange im Telekom, Deutsche Telekom-Umfeld, in dem, was man so schön HR-Personal nennt. Aber innerhalb dessen bin ich doch ziemlich hin und her gehüpft.
Wir haben dich eingeladen wegen dem Thema lebenslangem Lernen. Mhm. Jetzt, wenn die meisten Menschen an Lernen denken, denken sie an Schule.
Oh ja.
An was denkst du, wenn du an das Thema lebenslanges Lernen denkst?
Also erstmal habe ich die Reaktion, die wahrscheinlich viele haben, dass lebenslanges Lernen eigentlich fast bedrohlich klingt. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, das klingt.
Also, ich finde, es ist so eine Drohung. So, ja, genau. Wenn du nicht aufwisst, dann gibt es lebenslanges Lernen.
Genau, das
lebenslange Prüfungen.
Nie, ja, genau. Das hört nie auf. Aber jetzt versuchen wir das in dem Kontext hier mal positiv zu sehen. Und ich denke dabei jetzt ganz wenig an Schule, ganz wenig an Schulbücher, an Lehrer, die einem sagen, wie es richtig geht, und noch weniger eigentlich an Zertifikate, sondern ich denke eher an Lernen im beruflichen Kontext. Was meine ich damit? Was Neues tun, sich auf eine neue Aufgabe stürzen und dann lernen. Oder innerhalb der Aufgabe lernen, indem man einfach mal das, was du eben gesagt hast, hier schreit und ja schreit, vielleicht auch mal bei Sachen, die nicht ganz so erfreulich sind, und wirklich innerhalb dessen lernt. Es gibt sowas, das nennt sich 70-20-10-Regel, wo man dann sagt, ja, genau. Ali schaut mich gerade
ein. Ich höre jetzt total gespannt zu.
Okay.
Ich
lerne. Genau, wie man eigentlich lernen sollte. Und da ist nur 10% das, was wir klassisch unter so Schullernen mit, ich setze mich irgendwo hin und lese konzentriert was durch. 70% ist in dem, was man eigentlich so den ganzen Tag tut. Indem man seinen Job macht, lernt man jeden Tag was Neues. Und wenn man den gut macht und mal so Grenzen austestet und mal andere Dinge tut, jetzt nicht immer nur das tut, was in der Arbeitsplatzbeschreibung drinsteht, sondern vielleicht auch mal Dinge, die sonst sinnvoll sind, dann lernt man. Und 20% sind so, das haben wir früher so Training on the Job gelernt, dass man mal irgendwo was zusätzlich sich anschaut, mal mit jemandem mitlernt oder mit jemandem mitgeht, sozusagen als Jobschatten. Also da sieht man schon, 10% ist eigentlich nicht viel. Das heißt, so Schule ist eigentlich meistens in den Unternehmen nicht mehr so angesagt, sondern man lernt, indem man einfach was Neues macht.
Ich finde ja deine Veränderung und Lernen einfach auch spannend, oder? Weil das hängt ja ultimativ zusammen, wie du auch schon gesagt hast. Ist das auch etwas, was dich antreibt, unabhängig von der Comfort Zone, die, aus der du hinausgehst?
Ja, das treibt mich schon an. Ich mache den neuen Job jetzt seit 1. Mai. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, so die ersten Tage im neuen Job, die sind ja eigentlich sowas zwischen toll und furchtbar, weil man sitzt in jedem Meeting und denkt, um Gottes Willen, hoffentlich fragt mich keiner was, was ich nicht weiß, was ich eigentlich schon wissen sollte. Meine Mitarbeiter haben mit mir, um mich besser kennenzulernen, ein Quiz gemacht und oh Gott, da wusste ich ein paar Sachen nicht, die ich echt schon hätte wissen sollten. Also man befindet sich so in so einer mega Unsicherheitszone und von daher finde ich es total spannend. Auf der anderen Seite hat das so gar nichts mit Langeweile zu tun, sondern du stehst ein Stück weit unter Strom, du versuchst die Dinge zu erfassen. Und ich habe es jetzt so, ich war vorher hier bei der Magenta in Österreich, also in der wirklich operativen Gesellschaft. Wir haben viel zu tun hier in Österreich, sowieso jetzt in der Covid-Krise davor mit dem Merger. Das heißt, ich habe unheimlich tolle Sachen machen können und war da so richtig so nach gut 3, fast 4 Jahren, war so richtig in meinem Element. Ich wusste, was zu tun ist. Also da hat man mich relativ schlecht nur noch aus der Ruhe bekommen. Aber jetzt in dem neuen Job will ich sagen, schwimme ich so im positiven Sinne, weil ich ganz viel Neues erlebe und ganz viel Neues erfahre. Und ich führe zum ersten Mal ein agiles Team, was auch total spannend ist, wenn man jetzt so aus einer Landesgesellschaft aus ich weiß, wie es geht, Command and Control kommt und dann zu einem agilen Team kommt, was in 14 Ländern sitzt und was einfach läuft, ist auch für mich eine total neue Erfahrung und ich lerne jeden Tag ganz viel.
Was bereitet Menschen darauf vor, mit solchen Dingen umgehen zu können? Ich meine, und warst du in der Schule schon so? Warst du mit 14 Jahren schon so, dass wenn ein Lehrer reingekommen ist und gesagt hat, so, wir machen den Überraschungstest, alle gesagt haben, oh Gott, hast dann du gesagt, oh ja, ja, nein, ich möchte schwimmen und ein bisschen. Also, nein. Also woher kam das?
Kann ich dir eigentlich gar nicht so genau sagen. Nein, ich war in der Schule nicht so. Tests haben mich total ins Schwitzen gebracht. Dann habe ich so einen ganz klassischen Lebensweg genommen. Ich habe studiert, ich habe Jus studiert, auch wenn man das bei mir nicht glaubt. Ja doch, ehrlich, das glaubt keiner. Aber weißt du, was meine Mutter damals zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, ich will Jus studieren? Die hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, weißt du, wenn es dir keinen Spaß macht, machst du einfach was anderes. Und vielleicht war es das, dass man mich einfach hat ausprobieren lassen. Übrigens was ich auch versuche, meinen Kindern so ein bisschen jetzt nicht beizubringen, sondern ihnen versuche zu bieten, ein Umfeld, in dem sie ausprobieren können, in dem sie mal kräftig hinfallen können, indem sie so das Selbstvertrauen haben, dass man einfach nach neuen Dingen greift und einfach mal was versucht. Also wenn du mich so fragst, wo das bei mir herkommt, kommt das wahrscheinlich aus so einem Umfeld, wo man sich halt einfach mal werkeln lassen.
Glaubst du, das ist auch so das Erfolgsmodell, wie es in einer Organisation funktionieren kann? Weil wir haben ja doch eine, wenn du jetzt die Zeitalter der Industrialisierung ansiehst, für was die Leute damals quasi belohnt worden sind, dann hat man gesagt, so, jetzt geht es um das Thema Wissen, dann kann man Dinge dazu, Globalisierung, Digitalisierung, jetzt durch Corona ist wiederum noch mehr Flexibilität gefordert worden von den Menschen. Braucht es solche Umfelder, wo man entdecken kann, probieren kann und wo man auch hinfallen kann?
Ja, braucht man ganz dringend. Und jetzt meine ich gar nicht so die Klassiker, von denen wir immer so gerne sprechen, von Fehlerkultur und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen, jetzt nehme ich das Unternehmen, in dem ich arbeite, Telekommunikation, hat sich immer schon rasend schnell verändert. Also wahrscheinlich so ein Bereich, in dem Flexibilität schon immer wahnsinnig angesagt war. Aber das hört nicht auf. Also wir denken zum Beispiel in der Deutschen Telekom gerade drüber nach, wie so die Telekom 2030 aussieht. Huch, das sieht ein bisschen anders aus als heute. Das heißt, wir brauchen Leute, die das Unternehmen dahin entwickeln. Das passiert ja nicht von selbst. Das machen ausschließlich die Menschen. Und da braucht es unheimlich viel Veränderungsbereitschaft. Wir nennen das immer Rotation. Jetzt komme ich aus so einem klassischen Konzern, in dem die Leute gerne mal so 10, 15 Jahre auf ihrem Job hocken und immer gerne das Gleiche tun. Und wir brauchen aber eigentlich Rotation, Lernen, neue Dinge tun, neue Dinge anfassen und dabei eine Kultur, in der man das auch tun kann. Also in dem das mehr als verziehen wird, sondern fast eigentlich schon gut geheißen wird, wenn mal was schief geht. Weil nur so werden neue Dinge entstehen und auch neue Dinge angefasst werden, über die wir sonst gar nicht nachdenken. Wir arbeiten viel in agilen Teams, weil wir glauben, dass es dort eher entsteht. Und wir brauchen es ganz dringend, sonst werden wir nicht dahin kommen. Vielleicht noch einen zweiten Aspekt. Wir brauchen Menschen, die sich wirklich von A nach B entwickeln. Weil wenn man sich anschaut, was wir in der Zukunft brauchen, dann sind das Dinge, wovon wir heute noch wahrscheinlich viel zu wenig verstehen. Also Software, künstliche Intelligenz, Datenanalysen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir viel, viel mehr brauchen und die viele heute noch nicht können. Das heißt, ich brauche Leute, die bereit sind, wirklich täglich was Neues zu lernen und nicht wie in der Schule, sondern quasi auf dem Job sich dahin zu entwickeln und so quasi das Unternehmen immer wieder umzubauen und immer wieder neu zu bauen. Darauf sind wir angewiesen und deshalb müssen wir fast ein Umfeld schaffen, was das kann und was dazu führt.
Wie ist es eigentlich bei euch bei Google? Ihr seid ja auch bekannt dafür, dass Also ich weiß noch damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe im Bereich der Softwareentwicklung, wollte mir irgendwie jeder zu Google gehen, weil das Arbeit noch anders war und global. Und sind das gerade Dinge, die du hörst, wo du sagst, ah ja, das kommt mir bekannt vor?
Ja, sehr viel. Also ich glaube, das, was auch Google ist jetzt ein bisschen über 20 Jahre alt, und ich glaube, das, was ausgezeichnet hat, dass genau diese Themen sehr, sehr bald sehr ernst genommen worden sind. Also die Kultur, wie man miteinander spricht. Es gibt ja auch eine ganz große Studie von Google, wo einer der Kernelemente für die besten Teams ist, wenn es eben eine Psychological Safety gibt. Ja? Also sprich, wenn man eine sichere Grundbasis hat in dem, wie man miteinander reden kann, wie man sich austauscht, das ist unglaublich wichtig für den Erfolg. Und ich glaube, da hat sich jetzt viel getan über die letzten Jahre, gerade in Unternehmen wie die Sabine auch, die Magenta oder Deutsche Telekom beschreibt. Aber das ist halt bei Google schon eine sehr, sehr fest verankert.
Ich frage mich das nämlich deshalb, weil ich manchmal, wenn ich mir außerhalb von diesen Unternehmen dann die Länder ansehe, wo ich zu tun habe, Österreich, Deutschland, dann ist das schon so, wo ich mir denke, das sind dann schon in sich manchmal so Festungen, wo das möglich sein muss, weil du sonst draußen jetzt nicht dafür belohnt wirst, diese Kultur, glaube ich, zu leben. Ich weiß noch, in meiner Jugend, so wenn ich mal gesagt habe, ich möchte was Neues lernen, hieß es sofort, du Streber. Und das war nicht positiv gemeint. Mhm. Und ich denke mir jetzt mal, das ist doch das Geilste, wenn du danach strebst, dass du deinen Horizont erweiterst. Jetzt ist die Sache, die mich jetzt interessiert, ist, deine Kinder gehen ja ins österreichische Schulwesen. Mhm. Deiner ja auch. Ich weiß nicht, blutet euch da das Herz manchmal, wenn ihr so Dinge seht? Oder habt ihr euch extra für Schulen entschieden, die super toll sind und wo sie das alles so lernen können, wie also, es sich selbst erweitert?
Mir blutet nicht das Herz. Ich würde mir es gerne noch ein bisschen digitaler wünschen, aber ich muss ehrlich sagen, meine drei Jungs hatten jetzt Umfelder, auch jetzt in den Covid-Zeiten, wo das mit dem Digitalen doch super gut funktioniert hat, wo es aber an den Menschen lag. Also die haben einfach super engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Okay. Und da hat es funktioniert. Ich war aber letzte Woche in Estland, total spannendes Land. War jemand von euch schon mal in Estland?
Leider nicht. Ich nehme mich auch zum ersten
Mal. Nur auf Google Maps, ohne Spaß. Ja. Hast du mal angesehen? Das ist kein Spaß jetzt wirklich. Ja, nur mal dort angeschaut, aber sonst nie. Nee.
Ja. Nee, und da habe ich wirklich, da habe ich sowas von gestaunt. Estland hat vor vielen, vielen Jahren als allererstes Mal in den frühen 2000ern alle Schulen digital angeschlossen. Sind heute in PISA die Nummer 1 und 99% aller Dinge, die man dort mit dem Staat, mit Behörden, mit Ministerien, mit was auch immer tut, sind digital. 99%. Es gibt eine Sache, die ist noch nicht digital. Was ist das?
Warte. Heiraten?
Ja!
Yeah. Wirklich?
Heiraten musst du.
Ja, weil das wäre schon total langweilig, wenn du dann sagst, Beziehungsstatus ändern, it's complicated, genau. Aber schon verheiratet.
Ja. Genau, im Webex-Chat dann, ja, ich will. Nein, aber also da jetzt? Musst du noch hin, wirklich, aber alles andere ist digital. Steuererklärung innerhalb von Minuten, alle Schulen sind komplett angebunden. Und da ist jetzt in der Politik eine Generation unterwegs, die selber schon von diesem Schulsystem profitiert hat. Und da muss ich ehrlich, also vorher war ich ganz zufrieden hier in Österreich. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, hey, da geht noch was und da müssen wir eigentlich hin, dass wir das Digitale noch stärker machen. Aber die haben auch ein paar Entscheidungen getroffen, die jetzt vielleicht nicht so ganz einfach waren. Die haben nämlich gesagt, das ist verpflichtend, deine digitale Identität, die du hast, das ist verpflichtend. Du nickst gerade sozusagen. Das ist sicherlich ein heftiger Schritt ist sozusagen. Aber man sieht jetzt, was sie daraus gelernt haben. Und das Schulsystem ist dort mega digital. Also da können wir wirklich noch viel von lernen.
Du hast vorher genickt. Welchen Hintergrund hat es gehabt?
Ich wusste, dass es eine digitale verpflichtende Identität gibt in Estland. Aber es ist sehr inspirierend. Aber ich habe auch genickt, wie du gesagt hast, dass das österreichische Schulsystem, also ich würde mir auch ein paar Sachen wünschen, die nach vorne gehen. Aber am Ende des Tages liegt es wie immer an den Menschen. Und wir sind Gott sei Dank auch in einer sehr glücklichen Lage, dass wir auch jetzt in dieser Krise hat sich es halt gezeigt, ne? Wie anpassungsfähig ist man, wie gut geht man auf die Kinder wirklich ein, was brauchen sie? Und das, glaube ich, ist immer die allerwichtigste Grundbasis eigentlich, um mal ein gutes Rüstwerkzeug und für die Persönlichkeiten, die wir nachher in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft brauchen, mal mitgeben.
Du hast vorher diese Studie erwähnt von Google, wo irgendwie rausgekommen ist, dass die besten Teams unter anderem eine interne Basis haben, wo sich die Leute sicher fühlen. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass jetzt nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Schüler und Schülerinnen in diesem Lernprozess etwas tun müssen, sondern auch die, die diesen Raum schaffen, oder? Also in eurem Fall wären das jetzt die ganzen Führungskräfte, oder?
Ja, genau. Die Führungskräfte müssen das unterstützen, sonst geht es nicht anders. Sie müssen selber aber natürlich auch lernen. Ja? Also das ist immer so das Schöne, dass wenn Führungskräfte davon sprechen, was ihre Mitarbeiter alles lernen müssen, dann fange ich immer leicht an zu grinsen, weil es fängt natürlich, Fisch stinkt immer vom Kopf her. Führungskräfte sind eigentlich die, wahrscheinlich sogar noch mehr lernen müssen. Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, so Durchschnittsalter von Führungskräften, da ist es teilweise andersrum, auch wenn du schaust, wie sind die aufgewachsen, wie sind die groß geworden, für was sind sie honoriert worden, was waren so Umfelder, in denen sie es dann in die Führungsposition geschafft haben. Und dann hast du heute in Unternehmen junge, super digitale Talente. Und da muss man sich manchmal auch fragen, wer eigentlich von wem lernen muss, weil manchmal ist es genau umgekehrt. Also es fängt bei den Führungskräften an, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lernen müssen, weil auch die Führungsinstrumente ja völlig anders aussehen und es völlig andere Wirksamkeit haben als früher.
Du musst die Frage jetzt nicht beantworten, aber was ich manchmal merke bei Unternehmen ist, dass, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, die sind dann schon seit 20, 30 Jahren quasi auf ihrer Reise und sich dann einzugestehen, dass sie eben, plastisch gedacht, nicht oben mehr in der Pyramide sitzen, sondern eigentlich von unten dafür sorgen, dass alle da irgendwie bei dieser Transformation Teil davon sein können. Das hat schon viel damit zu tun, die eigene Rolle zu hinterfragen. Mhm. Bekommt ihr das mit, dass in dieser Transformation sehr viele damit eher konfrontiert werden, überhaupt mal sich selber zu hinterfragen, was diese Führungsrolle eigentlich bedeutet? Weil für viele Menschen ist das ja oft früher so ein Ziel gewesen, dann bist du Führungskraft, dann hast du es geschafft, dann bist du jemand. Und das dann den Menschen wieder, also irgendwie wegzunehmen quasi,
ja.
Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich einer der härtesten Dinge, oder?
Ja, ist total schwierig. Und auch, dass diese, ich sag mal, diese Insignien der Macht, hier mein Eckbüro, mein Dienstwagen, mein irgendwas, dass das ja einfach auch nichts mehr zählt. Ja? Also, was will ich nicht sagen, nichts mehr zählt, aber die Dinge werden weniger relevant. Es wird auch weniger wichtig. Und ich kann es jetzt nur von mir selber sagen. Hier in Österreich war ich Geschäftsführerin. Das ist schon irgendwie vom Titel her, irgendwie klingt das ganz nett.
Das ist ziemlich cool.
Das klingt ziemlich gut, ja. Jetzt bin ich Tribe Lead eines agilen Teams, was super aufgestellt ist, was super arbeitet, was komplett selbstständig an OKRs und Co. arbeitet. Wenn Sabine was dazu sagt, dann ist das einer von 260 Beiträgen in diesem Team. Und hey, da muss ich mich dran gewöhnen. Und ich finde, als Führungskraft muss man sich selber hinterfragen. Man muss sich in Umfelder begeben, in denen man anders führt, anders arbeitet als vorher. Mir tut's extrem gut, muss ich ehrlich sagen, weil es hinterfragt ganz viele Dinge. Mein Beitrag ist nicht wichtig, weil ich den richtigen Titel habe, sondern weil ich hoffentlich was zu sagen habe. Und wenn nicht, dann ist er genauso wenig wert wie ein anderer Beitrag, der das Team nicht weiterbringt. Und das ist für mich selber persönlich auch ein totaler Change. Aber ich muss ehrlich sagen, mir macht es Spaß, weil ich auch darüber wieder was völlig Neues lerne. Es fällt aber auch vielen sehr, sehr schwer. Und die müssen wir gut begleiten. Das versuchen wir gerade. Es gibt aber auch ein paar, die damit nicht so gut klarkommen, klar. Also das hat man gerade auch jetzt in der Krise gesehen. Es gab Führungskräfte, die in dieser Covid-Krise über sich hinausgewachsen sind. Die haben ihre Teams geführt. Wow, ja. Also bis wir mal den Führungsleitfaden für virtuelles Arbeiten raus hatte, hatten die schon quasi die neue Welt erschaffen und haben ihre Teams inspiriert und hatten Formate entwickelt, haben sich mit anderen ausgetauscht. Also die sind über sich hinausgewachsen. Gar nicht so sehr nur die Jungen oder nur die Älteren oder nur die Männer oder nur die Frauen, sondern Leute, die dafür ein echtes Talent haben, ja, und die dann auch andere mitgezogen haben. Und es gab ein paar, von denen ich es absolut nicht erwartet habe, die total überfordert waren, die erst mal selber klarkommen mussten mit ihrem Umfeld und das, ihnen das echt schwer gefallen ist, wenn sie die Leute nicht mehr neben dem Schreibtisch stehen hatten. Und du hast beides gehabt und beides war wenig vorhersehbar. Und von daher haben viele, glaube ich, gerade jetzt in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt. Und ein paar haben auch sicherlich sich selber hinterfragt, ob das noch so ihre Welt ist.
Du hast gerade die Krise angesprochen und wie unterschiedlich Leaders und Teams reagiert haben. Was war deiner Meinung nach am wichtigsten als jetzt aus deiner Rolle heraus als Support zu geben oder als Unterstützung und sozusagen um das dem bestmöglich die Basis zu geben?
Also für mich war es Mensch zuerst. Also dieses egal was kommt, wir schauen als allererstes auf den Menschen. Es ist mal völlig wurscht sozusagen, wie jetzt quasi in den ersten Tagen da Report A oder Report B ausgesehen hat, sondern dieses, ich bin unglaublich stolz gewesen, zu dem Zeitpunkt in der Magenta, aber jetzt dann insgesamt in der Deutschen Telekom zu sein, weil dieses Mensch zuerst, das war so das Mantra und so klar, wir schauen immer jetzt erstmal zuerst, dass es den Menschen gut geht, dass unsere Leute gesund sind, dass wir alles an Schutzmitteln haben. Hey, ich habe eingekauft wie ein Weltmeister, ja? Also dieses koste es, was es wolle, ja? Das ist der Blümel ja auch gesagt, das haben wir im Unternehmen auch gemacht. Also ich glaube, ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich durfte den Krisenstab leiten in der Magenta. Wir waren Gott sei Dank wirklich gut darauf vorbereitet, weil wir uns viele, viele Tage vorher schon Gedanken gemacht hatten. Und wir haben dieses Mantra People First, das haben wir wirklich durchgezogen in jeder Entscheidung. Ich hatte hier in Österreich das Glück, den Andreas Bierwitz zum Chef zu haben, der gesagt hat, hey, das ist jetzt Gesundheit. Sabine, du machst. Wie tun wir jetzt? Wie schauen wir genügend auf die Leute? Wie kriegen wir das gut hin? Und dann können wir auch gut für Österreich da sein. Und ich glaube, dass viele, die das Glück hatten, in Unternehmen zu sein, in denen dieses Mantra war, die haben gelernt oder noch mehr verstanden, warum sie da sind, wo sie sind und warum sie da richtig sind. Ich glaube, man konnte nie mehr für Employer Branding tun als zu diesen Zeiten. Ja. Bei uns sind die Mitarbeiterzufriedenheitswerte nach oben geschossen. Die waren immer schon hoch, aber die sind auf All-Time-High geschossen, weil die Leute verstanden haben, wow. Also A, bin ich in einem Unternehmen, was zuerst auf mich schaut und B, kann ich auch noch anderen helfen. Ja, ich kann Österreich digitalisieren, sozusagen, wie cool ist das denn? Und ich glaube, auf der anderen Seite gab es Menschen, die gemerkt haben, hey, da wo ich jetzt bin, da ist das vielleicht nicht so. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren das Thema Talente, Talentmarkt nochmal kräftig durcheinander wirbeln wird, weil ich glaube, dass es schon so ein prägendes Ereignis war für viele. Wo befinde ich mich zu dem Zeitpunkt, als das da losgegangen ist und wie gut ist das Unternehmen mit mir umgegangen in dieser Zeit? Also ich glaube, dass das für viele einen Unterschied macht.
Glaubst du, dass Organisationen überhaupt sich mehr an die Lebenswelten der Menschen anpassen müssen? Also ja. Wir hatten es in einer anderen Diskussion jetzt zum Thema allein dieses Bild, wie Frauen und wie Männer am Arbeitsmarkt sind, das Thema Kinder, Familien, das Ganze. Das, was du ja gerade beschreibst, ist ja dieses sich in die Lebenswelt der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hineinfühlen. Glaubst du, ist das ein reines Nice to have oder ist es, glaubst du, einfach ein Fundament, das jede Organisation auch lernen muss für sich?
Das muss jede Organisation tun. Also ich glaube, der Talentmarkt, der ist so knapp da draußen. Also A, können wir die Frauen nicht links liegen lassen, sondern das braucht es ganz genauso. Das ist mittlerweile ein Muss, was gut ist. Und auf der anderen Seite musst du mit dem Flow gehen. Also du wirst Zeiten haben, in denen die Menschen Vollzeit arbeiten können, ganz viel Verantwortung nehmen wollen und können. Es wird Zeiten geben, in denen sie sagen, hey, jetzt hat mal was anderes für mich eine Priorität. Und dann wirst du mit Sabbaticals, mit Teilzeit, mit was auch immer arbeiten müssen. Mein Jobtitel heißt ja so schön Employee Journey, also Employee-Reise, Mitarbeiter-Reise. Und ich sehe das Ganze wie so eine Reise. Und ich habe das selber für mich auch so gehabt. Als meine Kinder klein waren, habe ich Teilzeit gearbeitet, auch in der Führungsposition. Ich bin nicht so viel gereist wie jetzt. Mein Mann war eher der sich sozusagen um die Familie gekümmert hat. Und jetzt haben wir das umgekehrt. Jetzt ist er mehr zu Hause, ich bin wieder mehr zu unterwegs. Und so wie das in den Familien, in den Lebenswelten unserer Mitarbeiter ist, so wird das im Unternehmen auch sein. Und du wirst dich darauf einstellen müssen, weil sonst wirst du nicht mehr die richtigen Leute haben. Also für mich Geht das nicht anders? Für die Unternehmen ist das ein Riesenthema, was natürlich nicht planbar ist. Ja? Also ihr kennt das alle, da gibt es diese Personalplanungspläne, da wird mit quasi einem Vollzeitäquivalent mit 38,5 Stunden Arbeitszeit gerechnet und das quasi in einem Vierjahresplan. Das ist es halt einfach nicht mehr. Ja? Da geht jemand auf Teilzeit, ist mal weg, ist mal da, geht mal dahin, arbeitet mal international, arbeitet mal national und das ist einfach so die Lebenswelt und das wird unseren Planbarkeitswahnsinn schon noch ein bisschen auf den Kopf stellen, weil das einfach nicht mehr der Realität entsprechen wird. Aber wir müssen uns darauf einstellen, es geht nicht anders.
Wie plant man aber in so einer Welt? Ich hatte vor 6 Monaten 500 CFOs in einem Online-Call und habe so oft fungiert als der Streitschlichter zwischen den verschiedensten Lagern, was irgendwie so geht. Und das Thema war, die haben alle nicht gewusst mehr, wie sie planen sollen, weil das Thema Planung war für sie lächerlich weg. Also von denen wurden eben 4 Jahrespläne teilweise erwartet, 3 Jahrespläne. Und die haben gesagt, sie wissen ja nicht mal, wann auf- oder zugesperrt wird. Wie geht das in euren beiden Unternehmen eigentlich wirklich? Weil es wird auch, jetzt gehe ich mal davon aus, bei Google Geschäftsführer geben, wo es egal ist, ja, ob jetzt quasi so die Welt zu ist oder offen ist. Dann wird es aber andere Bereiche geben, wo das genauso eine große Rolle spielt und bei euch ja auch. Wie plant ihr? Also ihr macht einen Plan und ihr wisst aber schon, dass der eigentlich in 3 Monaten anders ist oder wie geht man damit um?
Ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal in einer ganz anderen Dimension gelernt in den letzten 16, 17 Monaten. Und ich glaube, dieses Lernen, also wenn du eine gute Grundbasis hast, möglichst agil mit Dingen umgehen zu können, sehr gut reagieren kannst und gut gestalten kannst, dann hast du eine gute Grundbasis. Aber das, was wir in dieser Hyperbeschleunigung über die letzten 1,5 Jahre, sagen wir mal, gelernt haben, war für jedes Unternehmen neu. Aber es hat uns wahrscheinlich schon, und wenn ich dir zuhöre, Sabine, dann würde ich das auch so von dir verstehen, es hat uns wahrscheinlich schon in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gezeigt, was eigentlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in vielen Bereichen zumindest auf uns zukommen wird, nämlich viel mehr Flexibilität. Und meine Frage ist auch, weil du vorher viel über Leadership eben gesprochen hast, dass sich hier ganz stark verändert. Was ist das Rüstzeug, das wir Leadern mitgeben müssen? Weil jetzt geht es um Personalplanung und so weiter, aber auch ein Leader, ein Teamleader, ein Manager ist natürlich mit einer viel unplanbareren Situation konfrontiert und muss ständig sozusagen schauen, wie das sozusagen organisierbar ist, ja, und wie man zu den Zielen kommt und wie man auf verschiedene Wünsche und Journeys der Mitarbeiter eingeht. Ich glaube, auch da steht uns noch viel bevor, dass so ein Karrieredenken oder ein klassisches Wegdenken, wie wir es vielleicht in unserem Weg mitbekommen haben, nimm jede Chance, ganz egal, was gerade ist, das wird sich vielleicht auch ändern. Und damit als Führungskraft umzugehen, ist wahrscheinlich auch ungewohnt.
Ja, genau. Also vielleicht noch kurz zur Covid-Krise. Wir haben versucht, in so Szenarien zu denken. Also wirklich so Szenario A, B, C, D, E. Ja, ich meine, Deutsche Telekom, deutsches Unternehmen, mehrere Szenarien. Aber uns hat das geholfen, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir einfach innerhalb eines Szenarios alles durchgeplant. Also wir gehen davon aus, keine Ahnung, im Sommer wird Reisen wieder möglich sein. Deshalb entwickelt sich Roaming so. Deshalb kommen unsere Mitarbeiter ins Büro zurück. Also haben versucht, das durchzudeklinieren. Und das hat uns irgendwie Sicherheit gegeben, weil wir dann gemerkt haben, selbst in diesen unsicheren Zeiten, wir haben zum Beispiel unsere Kommunikation zu, bist du jetzt im Büro oder nicht, gar nicht ändern müssen, weil wir immer gesagt haben, wir sind in dem und dem Szenario und das ziehen wir durch. Ähnlich wie ihr das bei Google gemacht habt, wo ihr gesagt habt, hey, wir sind jetzt einfach mal im Homeoffice und bis ihr nichts anderes hört, bleibt das so. Und das hat den Leuten Sicherheit gegeben, weil wir nicht dauernd hin und her geschwankt sind, sondern wir waren irgendwie immer in Phase X, ja. Das hat uns geholfen, es hat auch den Führungskräften geholfen, weil die dadurch klarer sein konnten in ihrer Kommunikation an die Mitarbeiter. Und man hat sich so halbwegs ausgekannt. Insgesamt, was so Rüstzeug für Mitarbeiter und Führungskräfte für die Zukunft sein wird. Ich glaube, wir müssen uns so alle damit abfinden, dass so Karrieren nicht mehr so klassisch nach oben gehen, genau wie du das beschrieben hast, sondern dass Das wabert so, ja. Also das ist mal rechts, mal links, mal unten, mal nach oben. Das gilt für Karrierewege von Mitarbeitenden, die vielleicht so eine klassische Expertenkarriere machen, bis hin zu Führungskräften, die mal Führungskraft sind, mal nicht. Mal rechts was tun, mal links was tun, mal auf das Projekt springen. Ich glaube, darauf müssen wir alle gut vorbereiten, soweit es möglich ist. Und da irgendwie so versuchen, so eine Art Leitplanken mitzugeben. Wir machen das gerade bei dem neuen Arbeitsmodell, wo wir ja genau wie ihr auch gerade drüber nachdenkt oder auch schon reingeht, wie das aussieht, dass wir einfach sagen, hey, das sind die Leitplanken. Also wir sagen dir nicht, wie es geht, ja, sondern wir sagen, hey, du entscheidest das in deinem Team, aber das sind die Leitplanken, die wir fürs Unternehmen definieren. Und ich muss ehrlich sagen, genauso wie die Leute in der Krise mit den Szenarien gut umgehen konnten, können sie jetzt mit den Leitplanken gut umgehen. Weil es ist einfach nicht mehr, es passt nicht zu unserer Kultur zu sagen, 1, 2, 3, 4, 5, so machst du das bitteschön, sondern wir geben Leitplanken, innerhalb dessen du dich bewegen kannst. Und damit kann eigentlich relativ viele gut umgehen.
Und diese Leitplanken, ist es eine Mischung aus einer Range von KPIs und Werten? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie diese Leitplanken aussehen?
Also zum Beispiel als eine Leitplanke ist, wir reisen weniger. Also wir sind vorher, also ich habe das ja auch gemacht, ich bin ja für jedes Meeting irgendwo hingereist. Ja? Das machen wir in der Zukunft nicht mehr, sondern wir überlegen uns sehr genau, welche Sachen machen total viel Sinn face-to-face, wo das einen riesen Mehrwert bringt, dass wir hier alle in einem Raum sitzen und uns in die Augen schauen können. Und es gibt Meetings, wo du so Tasks durchgehst. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass dafür auch nur irgendeiner in den Flieger steigt. Weil wir natürlich das Thema Umweltschutz ganz anders denken, als wir das früher gedacht haben. Das heißt, da gibt es so eine Leitplanke in was machen wir face-to-face und was nicht. Wie das genau aussieht, machen die Teams sich aber aus. Und da halte ich sehr viel von, weil die können das viel besser als wir. Also ein IT-Team, was Software liefert, das arbeitet ganz anders als ein Callcenter. Und deshalb macht das überhaupt keinen Sinn, dass irgendjemand Schlaues in so einem Headquarter sich ausdenkt, wie das jetzt aussieht, sondern das möge bitte schön der machen, der sich damit auskennt. Und deshalb haben wir quasi im Headquarter nur Leitplanken gemacht und jeder kann sozusagen sein Team Agreement, seine Teamvereinbarung daraus schnitzen, wie er es auch wirklich braucht.
Ich habe noch eine kurze Frage, die ich muss unbedingt stellen, weil die brennt mir seit 20 Minuten, glaube ich, auf den Zunge. Du hast vorhin erzählt, deiner neuen Rolle ist deine Meinung eine von irgendwie 200. Mhm. Ja, was machst du denn überhaupt als Führungskraft noch?
Du. Also wir haben Rollen definiert, die jeder hat. Und meiner Tribe-Lead-Rolle sind verschiedenste Dinge zugeordnet, um die ich mich zu kümmern habe sozusagen. Ich kümmere mich schon um das große Ganze, aber nicht in dem Sinne, dass ich zum Beispiel, früher als Führungskraft hat man immer gesagt, du machst das und du machst was. Das nennt man heute so Ressourcenmanagement. Das ist aber gar nicht mehr meine Rolle. Diese Rolle ist zum Beispiel nicht mehr bei mir. Das macht eine Kollegin von mir. Die kümmert sich darum, die Leute können sich zum einen überlegen, auf welchen Themen sie arbeiten wollen. Ob sie jetzt gerade die neue Onboarding-App der Deutschen Telekom gestalten wollen oder ob sie im Recruiting arbeiten oder Product Owner für irgendwas anderes werden, können sich grundsätzlich erstmal aussuchen. Aber es gibt natürlich gewisse Priorisierungen. Bei den Priorisierungen darf ich ein bisschen was mitreden, das ist ganz gut. Aber das Ressourcenmanagement zum Beispiel läuft außerhalb meiner Rolle. Ist eine total neue Erfahrung und die Rollen können auch rotieren. Auch was, womit man als Führungskraft mal klarkommen muss. Und wir haben auch verschiedenste Regeln, wie wir zum Beispiel so Meetings machen. Als Führungskraft früher im klassischen Sinne warst du es immer gewohnt, jemand präsentiert was und dann sagst du gleich, was du davon denkst. Also gleich so wie so von wegen Daumen hoch, Daumen runter. Also das finde ich super, das machen wir anders. Das Slide Nummer 5 machen wir bitte anders. Das machen wir komplett anders jetzt, sondern es gibt klare Regeln. Es werden erst Verständnisfragen gestellt. Jeder im Team stellt Verständnisfragen, bis alle das Thema genau verstanden haben. Und dann am Ende überlegen wir uns, wie wir die Dinge jetzt gestalten. Und da ist meine Stimme eine von ganz vielen. Daran muss man sich gewöhnen, aber weißt du was, die Dinge werden besser. Weil ich habe früher immer viel zu schnell reagiert, weil als Führungskraft hast du ja mal beigebracht bekommen, du weißt alles, du weißt mehr als die anderen, dass du bist du Führungskraft. Das ist aber natürlich überhaupt nicht wahr, sondern du hast eine Meinung dazu, so wie viele andere auch. Und was wir ja auch lernen müssen, ist, hör auf die Experten. Das ist ja auch was wir gerade extrem lernen. Wir haben ganz viele Führungskräfte, die sind so Generalisten. Ich bin auch so ein Generalist. Ja? Ich habe von allem irgendwie ein bisschen Ahnung. Ich bin lange genug in der Telco, um irgendwie mitreden zu können, wenn alle diese Fachbegriffe da von rechts nach links schmeißen. Aber wirklich tiefe Ahnung, zum Beispiel von Software, habe ich keine. Das heißt, ich sollte um Gottes Willen auf jemanden hören, der davon eine Ahnung hat. Und deshalb glaube ich, dass auch dieses Thema Expertenkarrieren, das wird einen Riesenschwung bekommen. Da reden wir irgendwie seit Jahren drüber und jetzt kriegt das, glaube ich, einen Riesenschwung, weil die genau diese Kenntnisse haben, die wir in der Zukunft brauchen. Software, AI, künstliche Intelligenz, das sind so die Mega-Experten. Also wenn uns hier junge Talente zuhören, besonders bitte Frauen, ja, also alle Frauen, die zuhören, Software, AI, Data Analytics, ja, wenn ihr euch überlegt, was ihr studieren wollt oder was ihr für eine Ausbildung machen wollt, das wäre mal sowas, das zumindest ordentlich zukunftsfähig wäre.
Womit wir beim Thema wären, bei unserem Kernthema.
Das lebenslange Lernen, aber die Sache, die wir jetzt schon sehen, ist, dass das hier in alle Lebensbereiche übergeht. Mhm. Ich glaube, der Kern ist ja diese Neugierde, dass das immer weitermachen, oder? Also egal, genau. Ob das jetzt in einem privaten Umfeld ist oder im beruflichen Umfeld.
Total, also eben auch immer agil zu bleiben. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, eben Talente und vor allem Frauen und wenn ihr das hört. Machst du dir Sorgen wegen Fachkräftemangel?
Ich mache mir Sorgen, wenn wir Fachkräftemangel so denken oder Talente anziehen, so denken, wie wir es ursprünglich mal gemacht haben im traditionellen Sinne, dann mache ich mir richtig Sorgen. Mhm. Wenn wir es endlich schaffen, das Thema weibliche Talente anders zu erschließen, dann mache ich mir schon ein bisschen weniger Sorgen. Wenn wir die Welt im Ganzen denken und nicht glauben, dass wir hier in Österreich alles finden, was irgendwie ausreichend ist, dann mache ich mir auch schon ein bisschen weniger Sorgen. Wenn wir international mehr zusammenarbeiten und die Dinge auch hoffentlich ein bisschen einfacher machen, also dass wir Fachkräfte von A nach B schicken können, dann mache ich mir schon ein bisschen weniger Sorgen. Und wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden, dass Menschen Dinge lernen können, die sie heute noch nicht können, dann mache ich mir auch ein bisschen weniger Sorgen, weil dann kann ich einfach Leuten, die ich heute schon was habe, was anderes beibringen. Ihr wisst noch, 70, 20, 10, mhm. ne? Und dann, glaube ich, brauchen wir auch an vielen Stellen, an denen wir heute denken, dass wir das von extern rekrutieren müssen, schaffen wir es, Leute von A nach B zu bringen, die wir heute schon haben. Wenn wir die Dinge anders denken, dann mache ich mir weniger Sorgen, wenn wir es so machen wie heute und sagen, hey, ich habe immer schon ausschließlich am österreichischen Markt, derjenige sollte bitte genau das Gleiche können, was ich heute kann, weil nur so kommen wir weiter im Unternehmen, dann mache ich mir Sorgen, in dem anderen Szenario nicht.
Ja, schön, ich finde total schöne Perspektive drauf. Wenn du dir das Thema Mädchen oder junge Frauen und Zugang zur Technologie anschaust. Wo denkst du, ist der größte Hebel? Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, findest du auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir dieses Thema angehen. Wo findest du, ist ein großer Hebel?
Also ich muss ehrlich sagen, wir reden irgendwie seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten drüber, dass wir jungen Frauen, jungen Mädchen Mut machen müssen, dass sie die Dinge greifen und so, dass sie Software lernen, dass sie was auch immer lernen, irgendwas Technisches lernen, weil wir umso mehr sehen, dass die Zukunft da besonders spielt. Und dass wir es immer noch nicht geschafft haben, dass das so passiert. Jetzt habe ich zu Hause 3 Jungs, hätte ich 3 Mädchen, jetzt kriegen die zu Hause wahrscheinlich schon Angst, dann würde ich sie wahrscheinlich noch mehr auffordern, Dinge auszuprobieren und noch mehr versuchen, die Dinge möglich zu machen, weil da ist so viel Zukunft drin. Und wir haben es leider noch nicht geschafft, diese Begeisterung und diesen diesen Mut dazu zu wecken. Ja? Wir lernen das gerade bei so, wir machen im Unternehmen so Explorer-Journeys, wo im Grunde genommen Leute, die heute in ganz anderen Jobs sind, all diese Future-Skills, die ich eben gerade genannt habe, also so AI und Co., lernen können auf so Journeys sozusagen. Also die werden dann teilweise kriegen die Zeit dafür, die Dinge zu lernen. Wir haben super Plattformen, an denen man das lernen kann. Also wir haben alles da, was man so braucht. Ja, Data Analytics in 90 Tagen kann ich da machen oder was auch immer. Und es greifen immer noch zu wenig Frauen. Und wir müssen die Frauen immer noch fast da reinschubsen, weil sie immer noch Bedenken haben mit, ich kann das nicht oder das kann ich, hey, da fehlt mir das letzte 5%. Also diesen Mut wirklich zu geben und zu sagen, hey, du kannst das, du schaffst das. Da sind wir, glaube ich, leider immer noch nicht angekommen. Also das ist für mich so der Gamechanger in dem Thema weibliche Talente. Aber den Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, sondern wir versuchen es einfach an allen Ecken umzusetzen. Ja? Und teilweise mit auch Quotierung, dass wir sagen, so und so viele Frauen müssen in diesem Programm drin sein. Und wenn wir die nicht haben, dann haben wir nicht ordentlich genug geschaut. Ja? Also es ist nicht das Problem der Frauen, sondern es ist das Problem des Unternehmens, dass wir nicht genau hinschauen, weil sie sind da, die weiblichen Talente. Nicht drauf schauen, dass die Führungskräfte sagen, ja, ich hab ja gesucht, ich hätte ja gerne eine weibliche Führungskraft da draufgesetzt, aber es gibt ja keine, Sabine. Dann müssen wir halt nochmal schauen und nochmal schauen und nochmal schauen und wir werden sie finden. Also die Deutsche Telekom hat 226.000 Mitarbeiter. Wir werden irgendwo ein weibliches Talent finden, was das kann, ja. Und dann denken wir nochmal nach und dann gehen wir nochmal in den Prozess und dann möge der Beste gewinnen sozusagen, aber bitte in der Auswahl schauen wir, dass wir jemanden finden, der weiblich ist. Ja.
Wie war das in deinem Leben? Also du bist im Technologieumfeld.
Ja.
Wie kam das bei dir, dass du dich dann entschlossen hast, dich selbst auch im Technologieumfeld irgendwann zu sehen?
Also mir hat einfach dieses immer wieder was Neues Spaß gemacht. Also Telco dreht sich einfach extrem schnell. Also an die weiblichen Talente da draußen, sucht euch ein Unternehmen, in dem sich die Dinge schnell drehen, weil da entstehen auch Möglichkeiten, die vielleicht in anderen Unternehmen nicht da sind. Mir hat die Flexibilität Spaß gemacht und es gab an gewissen Punkten in meinem Leben aber auch, gerade wenn wir jetzt über Female Talent oder wie kriegen wir mehr Frauen da rein, es gab aber auch so Punkte, wenn man sich meinen Lebenslauf zum Beispiel anschaut, ich habe 3 Kinder, einmal Zwillinge, das heißt zweimal Schwangerschaft sozusagen, zweimal Karenz. Und ich habe mich nach beiden Karenzen auch echt wieder zurückkämpfen müssen. Also das war jetzt auch selbst in so einem Unternehmen nicht so einfach, dass man gesagt hat, hey, sie war vorher irgendwie Geschäftsführerin, jetzt war sie mal in Karenz und wenn sie wiederkommt, wird sie natürlich wieder Geschäftsführerin. Sondern ich habe mich auch zurückkämpfen müssen, Gott sei Dank. Habe ich in meinem Unternehmen immer wieder Menschen gehabt als Führungskräfte, die gesagt haben, hey, die Frau konnte irgendwie vorher schon was, jetzt hat sie das wahrscheinlich durch ihre Karenz nicht verloren, also sie kann wahrscheinlich immer noch irgendwie gewisse Dinge und jetzt holen wir sie mal wieder aus der Versenkung hervor sozusagen. Aber von daher auch wirklich der Appell an alle weiblichen Talente, sucht euch das richtige Unternehmen aus. Ja? Also das ist wirklich, das ist so wichtig. Es ist wichtig, in welchem Unternehmen man in Karenz gibt. Es gibt Unternehmen, die schauen da drauf, dass die Karriere weitergeht, was auch immer dann Karriere ist. Ja? Also wie gesagt, muss nicht immer die Führungskarriere sein, aber die sich drum kümmern. Es gibt Unternehmen, in denen es das wahrscheinlich schwieriger ist. Aber selbst in so einem Technikunternehmen, in dem ich war, musste ich mich durchaus wieder zurückkämpfen. Also das ist nicht so einfach Gott gegeben sozusagen.
Wie hast du eigentlich deine Karriereentscheidungen alle getroffen? Weil du hast ja auch 2 Kids.
Ja, ja.
Also 2 Burschen.
Ich habe auch 2.
Ich meine, ich finde das unfassbar beeindruckend, welche Dinge du jetzt gerade erzählst, aber wie war das bei dir? Weil ich kann da jetzt nicht mitreden, ja, also deshalb frage ich euch jetzt.
Ja, naja, ich glaube, du kannst durchaus auch mitreden, aber aus dieser genauen Perspektive, wenn man sagt, über die letzten Generationen war natürlich das Bild, was macht eine Frau, wenn sie Kinder bekommt, im Großteil der Gesellschaft ganz klar geprägt und das verändert sich erst gerade. Ich hatte ein sehr unterstützendes Umfeld. Also das heißt, ich musste tatsächlich mir den Weg nicht zurückkämpfen, sondern es gab einen genauen Plan. Ich habe meine 2 Karenzen gemacht, die erste länger, die zweite kürzer. hatte dann auch einen sehr unterstützenden Mann, der in Eltern Teilzeit auch gegangen ist über einen längeren Zeitraum. Aber tatsächlich hatte ich ein Umfeld, das das bereits auch so gesehen hat, also meine eigenen Führungskräfte zu der Zeit. Und finde das eben auch sehr wichtig. Also meine Überzeugung ist eben, es gibt ja nicht den einen Karrierepfad oder wie auch immer, aber mehr zu sehen, was möglich ist. Ja? Also wie kann ich das als Frau oder wie kann ich das als Eltern gestalten, Leben mit Familie und berufliche Verwirklichung in welcher Form auch immer. Da denke ich mir, haben wir schon noch einen großen Weg vor uns. Also ich bei Google sehe ich da immer ganz positive Beispiele, aber darüber hinaus und habe selber auch sehr positive Beispiele erlebt. Also ich glaube, es gibt schon viel Gutes, aber im großen Bild fällt mir schon noch oft auf, dass es auch durchaus viele junge Frauen gibt, die oft einen anderen Weg gar nicht in Betracht ziehen, weil sie den Zugang dazu nicht haben. Ja? Also nicht, weil sie selber nicht auf die Idee kommen würden, aber wenn man nicht sieht, wie es gehen könnte, dann fällt es einem natürlich auch viel schwieriger, einen anderen Weg zu gehen.
Ich sage das nämlich deshalb, weil ich weiß noch, als ich allen erzählt habe, ich hatte Vater und alles, super toll. Und dann war irgendwie so, als ich dann gesagt habe, ja, ich bin jetzt halt auch da zu Hause und ich hole die Kleine auch vom Kindergarten ab, waren alle so, wow, du bist ein Vorzeigedad. Ja, dann kein Spaß. Anruf von einer Zeitung aus Oberösterreich, so mit den Worten, naja, Sie sind jetzt ja ein Vorzeigevater. Und dann sage ich nur zu ihr, wollen Sie auch mal eine Frau sprechen? weil irgendwie, der klopft jetzt niemand auf die Schulter. Ja? Und das war für mich, ich habe das nicht gedacht. Ich habe vorher auch immer gedacht, ja, das ist gar nicht so schlimm, alles in Österreich und das passt schon. Und so, warum ich euch jetzt beinahe nämlich so zuhöre, ist einfach, ich bin einfach aufgrund meines, weil ich als Mann geboren worden bin, kenne ich das gar nicht. Ja? Also bei mir war es, also es war wirklich in meinem Umfeld so, wenn ich da mal als Vater gesagt habe, ich kümmere mich jetzt mehr um die Kinder oder um meine Tochter. Mhm. Ich bin dafür wirklich gefeiert worden, also richtig gefeiert worden.
Ja.
Und dann habe ich habe mich dann umgesehen und habe so die Frauen in meinem Umfeld gefragt, so, wie ist das bei euch? Sagen sie, ja, normal. Ja, und da gibt es ja diese Beispiele, wenn eine Frau dann sagt, ich bin auf Geschäftsreise, ist sofort die erste Frage, ja, wie geht das mit den Kindern? Mhm. Wenn ein Mann aber auf Geschäftsreise ist, ich bin noch nie auf einer Geschäftsreise gefragt worden, wie machst du das mit den Kindern? Noch nie. Und ich reise verdammt viel, also vor Corona zumindest. Und das sind eben so Dinge, wo ich einfach glaube, es ist wichtig beim Thema lebenslanges Lernen, dass man nicht nur das Fachliche ansieht, sondern dieses Mitwachsen mit der Welt. Also dieses Hallo, da gibt es auch noch andere Perspektiven.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich mache jetzt seit ein paar Wochen was nicht vorgesehen ist im System, weil ich arbeite in Deutschland und meine Familie ist mit meinem Mann in Österreich. Jetzt mag ich das gar nicht wiederholen, was ich so mit den Ämtern in Österreich diskutiert habe, weil das geht nicht. Also das ist nicht vorgesehen. Also wusstest du zum Beispiel, dass die Familienbeihilfe wird in Österreich ausschließlich der Frau zugesprochen und die muss dann aktiv verzichten. Also das hat dann so einen Rabenmutterstatus sozusagen für den Mann. Und wenn dann die Frau sozusagen in Deutschland arbeitet und der Mann mit den Kindern in Österreich gibt, also auch noch über Grenzen hinweg, es gibt's nicht. Also ich habe ein paar spannende Gespräche. Ich habe das ähnlich retourniert wie du und habe dann gefragt, ja, führen Sie mit Männern eigentlich die gleiche Diskussion? Also ich meine, das Konzept dürfte es so groß ist, Österreich nicht. Nee. Das dürfte es ein paar Mal geben. Anscheinend gibt es aber noch nicht so viele Frauen, die das grenzübergreifend machen. Das heißt, das war eine recht spannende Diskussion, die ich geführt habe. Und jetzt sind meine Kinder, sind 8, 8 und 13. Also die sind jetzt nicht mehr so ganz, ganz klein. Die sind das auch seit Jahren gewohnt, dass wir das so tun. Und auch immer in Phasen tun. Also mal hat mein Mann mehr gearbeitet und ich weniger. Mal habe ich weniger gearbeitet. Jetzt arbeite ich mehr. Er arbeitet weniger. Also das ist einfach ähnlich wie ein Unternehmen. Es geht alles in Phasen. Aber es gibt so ein paar Konzepte, die sind nicht vorgesehen im System.
Woher weiß man eigentlich beim Thema Lernen in einem Corporate, was ist das nächste Thema, das die Leute lernen müssen oder was wir ausrollen müssen? Also das vorher erzählt, es gibt diese Journeys, ich lerne AI und diese ganzen Sachen, das muss ja vorbereitet werden. Das ist ja unfassbar viel. Mhm. Aber bei einer unplanbaren Zukunft, woher wisst ihr beide in euren Rollen, was zum Henker hat man zu lernen. Wie nähert man sich dem an?
Du sprichst gerade mein dickstes Jobproblem an gerade, was wir als Unternehmen gerade haben. Das ist das allerdickste Ding. Wenn wir das hinkriegen, Wir denken gerade drüber nach, wie die Telco 2030 aussieht. Und wir versuchen das gerade um zu übersetzen in Skills, nennen wir das. Also was für Fähigkeiten brauchen denn die Menschen dann, damit das auch passiert, weil ohne die wird es nicht passieren. Und das machen wir über ganz viele Quellen. Also zum einen reden wir mit Menschen, von denen wir glauben, dass sie sozusagen in die Zukunft blicken können oder schon heute sehr stark diese Telco 2030 mitbauen. Die interviewen wir. Dann versuchen wir mit Data Analytics und AI über verschiedenste Trends drüber laufen zu lassen. Das kannst du sicherlich noch mehr dazu sagen. Wir schreiben sozusagen Dinge vor. Wir schauen uns zum Beispiel an, welche Jobs werden gerade gesucht in der Telco? Kannst du daraus Trends erkennen? Welche Artikel veröffentlichen Zukunftsforscher dazu und lassen das über eine Maschine laufen, um daraus Trends zu erkennen? Wir schauen uns insgesamt quasi die Themen an, wenn Netzwerke dort eher über Software laufen, dann ist es relativ klar, dass wir mehr Menschen brauchen, die Software machen, als zum Beispiel Menschen, die sonst irgendwas tun, so klassische Sachbearbeitertätigkeiten tun. Das heißt, wir versuchen das in die Zukunft zu projizieren. Packen das in sehr klassische Profile und da steht im Grunde genommen, Sabine kann das heute, Sabine muss das morgen können. Das klingt jetzt einfacher, als es ist, weil es ist doch ein bisschen wackeliger. Und dann bauen wir quasi Journeys dahin. Also dann wissen wir relativ klar, was Sabine muss wahrscheinlich, weil auch HR, also Personal, wird sich in Richtung zum Beispiel Data Analytics entwickeln. Also wir werden in der Zukunft voraussagen können über Daten, ob jemand das Unternehmen verlässt oder nicht. Ja, wir fragen nach Mitarbeiterzufriedenheit, wir sehen, welche Key-Leute uns sonst verlassen können, daraus Trends ablesen und so weiter. Das heißt, Sabine als HRler sollte das besser mal verstehen, was man damit machen kann, sonst stellt sie nicht die richtigen Fragen. Das heißt, für mich gibt es eigentlich mein Profil heute, mein Profil in der Zukunft und da spielt zum Beispiel Datenanalyse ein Riesenthema. Das heißt, ich muss eigentlich heute schon anfangen, das zu lernen, damit ich das in Zukunft kann. Und so gibt es das hoffentlich irgendwann für zumindest ein Cluster von allen 226.000 Mitarbeitern und dann bringen wir die Leute von A nach B. Und ja, da gehen welche in Rente, wir rekrutieren welche und so weiter. Da sind natürlich noch andere Dinge drin in diesem System. Aber von, ich sag mal so, die Stammbelegschaft, die bringen wir von A nach B. Und das ist das dickste Brett, was wir gerade bohren sozusagen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir super. Wenn wir das nicht konkret genug hinkriegen, dass die Leute entweder das Falsche lernen oder vielleicht auch keine Lust haben zu lernen, weil niemand ihnen ehrlich gesagt hat, dass sie von A nach B müssen, weil sie sonst nicht mehr arbeitsfähig sind in der Zukunft. Auch das müssen wir ja sehr klar sagen. Wir müssen ihnen helfen, keine Frage, aber wir müssen auch sehr klar sagen, ihr müsst es tun, sonst weil der Job, so wie du ihn heute machst, der existiert dann einfach nicht mehr. Und diese Dinge müssen gemacht werden. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir richtig gut. Dann sind wir auch in 2030 noch Leading Telco in Europa. Wenn nicht, dann wird es zumindest schwieriger. Also das ist so ein ganz, ganz dickes Ding, was wir da vor der Brust haben.
Das klingt spannend.
Na, das klingt so, ich stelle mir gerade vor, ich erinnere mich an meine Schulzeit, da gab es so Dinge, wo man gesagt hat, ich habe keine Lust drauf. Das will ich jetzt nicht lernen. Überhaupt keinen Bock, weil interessiert mich nicht. Wie geht es denn mit Menschen um, die in so einem Transformationsprozess wieder dieses 10-jährige Kind werden, das sagt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, meine Arbeit endet jetzt um 17, 18 Uhr und aus und ich habe Hobbys, ich habe Familie, ich habe dies, ich habe jetzt einfach, außerdem habe ich noch, ich sehe schon die Rente. Also mir wurde mein Leben lang erzählt, die Rente ist das große Ziel und jetzt plötzlich, also wie geht man mit, und es gibt ja genug Menschen, die einfach anders sagen, ganz ehrlich, eure Begeisterungen ehren, aber ihr müsst ja schon verstehen, wenn ich diese Begeisterung nicht teile. Wie nähert man sich solchen Dingen in eurer beiden Rolle, nämlich als Führungskräfte?
Ich muss sagen, bei Google ist dieser Wert des Lernens und der ständigen Entwicklung, der ist im Unternehmen fix implementiert von Anfang an.
Das ist eine eher junge Company, die schon im Hiring wahrscheinlich.
Genau. Okay. Also das heißt, das ist zu einem ganz großen Ausmaß implementiert. Es gibt immer Dinge, wo man wieder Lösungen dafür braucht. Also das ist ganz klar. Aber ich glaube, dort stehen wir ein bisschen woanders. Das, was ich auch noch spannend fand, vielleicht ganz kurz als Aspekt, ist auch diese eigene Wahl treffen zu können, lernen. Ja? Also bei uns gibt es zum Beispiel meistens fix vorgegebene Learning Journeys und dann aber auch dieses Self-Driven. Ja? Also wo möchte ich gerne selber besser werden? Ja? Oder wo auch Programme, Search Inside Yourself. Ja? Ja. Was treibt dich eigentlich an und wo ist deine Leidenschaft und wo siehst du deinen Weg? Ja? Und das auch mit einer Selbstbestimmung gehen zu können. Ich glaube, das ist aber eben, wenn man diese Transformations-Journey von einem Unternehmen oder einem Konzern anschaut, das bin ich ganz allgemein gesprochen, ja? Dann glaube ich, sind da schon nochmal genau auch diese Herausforderungen, ja? Von Menschen, die sehr lange das Gleiche gemacht haben, sehr klar gewusst haben, was sie arbeiten müssen und vielleicht noch nicht so stark mit einer zielgeführten Selbst-Ownership, also diese Selbstverantwortung, wie komme ich zu diesem Ziel umgehen können. Das ist schon ein riesiger Kulturwandel. Wie ist das etwas, worüber ich auch ganz gezielt Gedanken
mache? Ja, also wir haben das Thema schon. Also genauso wie du sagst, Ali, dass die Leute sagen, ganz ehrlich, ich bin jetzt, in Deutschland gibt es ja auch noch so die Vorruhestandsmodelle, wo die Leute dann auch noch sehr lange im Voraus sich sozusagen auf ihre Pension vorbereiten. Aber also zum einen versuchen wir einfach sehr ehrlich zu sein und zu sagen, hey, also hast du noch x Jahre, ja, und das wird ja auch eher länger und nicht kürzer im Moment. Dann gibt es Bereiche, in denen wir das einfach in den täglichen Berufsalltag integrieren. Also wenn ich so ein Callcenter-Agent bin, ich habe das fix fertig im Kalender, wann meine Lerneinheiten sind. Dann habe ich einen Coach, das ist einfach Teil des Jobs. Also wir machen es einfach, machen vielleicht nicht so ein großes Brimborium drum, so huch, das ist jetzt Lernen, sondern hey, da sitzt ein Coach neben dir und dann lernt er was und dann gehen die Dinge danach leichter. Dann gibt es Leute, denen muss man wirklich sehr klar sagen, sorry, aber auch wenn du jetzt noch 10 Jahre hast, aber in 5 Jahren ist dein Job weg, was machst du denn die restlichen 5 Jahre? Ja? Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man sehr klar ist in der Kommunikation, folgen die Leute durchaus da hinein. Und ist auch Teil meines Jobs, wir müssen lernen, so gestalten, dass es Spaß macht. Ja? Also, dass es nicht im Schulbuch ist, sondern dass es Peer-Learning ist, wo du teilweise mit Gamification, mit lustigen Sachen arbeitest. Und da sind die Spielkinder in allen von uns, ja, wenn es dann darum geht, irgendwie da mal der Erste zu sein oder da irgendwie das Ganze wie ein Autorennen zu gestalten und da in der Gruppe zu lernen und so weiter. Da gibt es so coole Sachen mittlerweile, die wir ausprobieren, die zum ganz großen Teil mittlerweile digital sind, aber natürlich auch weiterhin face-to-face stattfinden, da packst du die Leute eigentlich. Also das habe ich wirklich ganz selten erlebt, dass du, wenn du dir da wirklich Mühe gibst und coole Sachen machst, dass die Leute dann nicht mitziehen. Der eine braucht ein bisschen länger als der andere und es ist auch nicht one size fits all. Was für das eine Team passt, passt für das andere überhaupt nicht. Die schauen dich an, als wärst du vom Alien vom anderen Stern, also von wegen sollen wir jetzt hier Bäume umarmen. Und es gibt ein paar, die finden irgendwelche anderen Sachen total cool. Und dann haust du mal daneben und dann findest du aber das richtige Format. Und es ist auch Aufgabe der Führungskraft, zusammen mit HR, da die richtigen Dinge zu finden und die Leute zu motivieren. Und halt immer verbunden mit einer klaren Message, warum wir das eigentlich tun. Weil nur Lernen um des Lernens willen ist dann nicht so die Antwort.
Bevor ich die letzte Frage wieder dir überlasse, gibt es eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist. Du hast gesagt, wenn man es dann ganz klar kommuniziert und dann ganz klar sagt, hey, du hast noch ein paar Jahre, dann ist es wahrscheinlich sogar noch länger. Es ist einfach so, also wenn du quasi wirklich Klartext sprichst, da hast du gesagt, die meisten können damit gut. Das ist ja nichts anderes als, du sprichst ihnen volle Verantwortung zu. Das ist ja der Gegenteil von dem, was in der Schule passiert, wo man sagt, du musst, du sitzt hier gar nicht freiwillig und keine Ahnung, ob du das jemals in deinem Leben brauchst. Das ist ja genau das Gegenteil. Das ist jetzt dieses, ich spreche diese pure, volle Verantwortung zu und deshalb rede ich mit dir Klartext. Ohne Schönfärberei. Ist es das? Ist es dieses den Leuten, dieses, ich traue dir das zu?
Ja, also das sollte die Grundhaltung sein und du musst natürlich unterstützen. Also es ist absolut Aufgabe des Unternehmens, dann die richtigen Formate, Tools, Zeit, all die Dinge, die es dafür braucht, zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wenn jemand versteht, warum er das tut und da auch einen Sinn drin sieht und dann aber auch die richtigen Werkzeuge in die Hand nimmt, dann habe ich es extrem selten erlebt, dass jemand da nicht hingreift und sagt, hey, das mache ich jetzt und da komme ich hin. Und ich finde immer am schönsten, dass auf LinkedIn wollte ich letztens irgendwie was zu unserer neuesten Explorer-Journey zu Software oder so posten, ja. Und dann scrolle ich mal weiter runter und dann sehe ich, dass eigentlich jeder der Teilnehmer schon was gepostet hat dazu. Und da dachte ich, hey, wie cool ist das denn, ja? Jetzt muss ich als HRler noch nicht mal irgendwie wieder sagen, hey, das ist toll, sondern die Mitarbeiter sagen einfach, hey, absolute Empfehlung, musst du dringend machen, hat mich von A nach B gebracht. Und das ist eigentlich das, was du da so erreichen willst. Da sind wir auch noch nicht überall, ja. Also nicht falsch verstehen, wir sind hier nicht die komplette shiny magenta Welt, aber wir schaffen es an vielen Stellen schon, dass die Leute eigentlich die Ambassadors werden und sagen, hey, ich habe das gemacht und es war cool, probier es aus. Und dann kriegst du schon so einen Drive in die Sache rein.
Das klingt spannend.
Ja, das ist, es ist so wie ein Blueprint von all den Bausteinen, wo du noch ganz genau merkst, es ist, glaube ich, das Zusammenspiel dieser Bausteine. Mhm. Ja, dieses den Leuten das Zutrauen, sie begleiten, für diverse Elemente sorgen und im besten Fall das Ziel haben, dass sie selber zu Botschaftern werden und es eben austragen. Ja, also selber von etwas berührt worden sind und etwas selbst erlebt haben, ja, und merken, was möglich ist und es dann raustragen und du eben nicht mehr das machen musst.
Mhm, genau.
Wir haben ja eine Schlussfrage und das ist dein Zukunftswunsch. Ich bin nur als Kreatur, das waren so tolle Ansätze meines Erachtens, dass ich gespannt bin, was du dir wünschst für die Zukunft, weil ihr schon an so vielen tollen Dingen arbeitet.
Beruflich wäre das für mich wirklich das, was ich eben beschrieben habe, dieses Klarheit geben, wo die Reise hingeht für jeden. Also wenn ich mir irgendwas wünschen würde, was mir gelingt, dann würde ich gerne den Leuten sagen, hey, da geht die Reise hin. Ich kann dir das nicht alles abnehmen, du musst schon selber tun, aber da geht die Reise hin und wenn du das schaffst, dann hast du einen coolen Job mit Purpose, du kannst genau das, was du machen willst, du bist employable, du bist absolut zukunftsfähig. Wenn mir das noch bei ganz vielen Frauen gelingt, dann bin ich noch ein bisschen glücklicher, aber das wär so das, was ich mir wünschen würde, Klarheit für die Zukunft, damit wir auf der Reise möglichst alle mitnehmen können.
Vielen Dank.
Danke euch beiden.
Danke. Dankeschön.